Haller, das war wirklich großartig. Vielen Dank dafür. Ihr wisst, Musik, das ist was ganz Besonderes für mich. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ereignis, ein besonderes Erleben. Wunderschön. Tolles Instrument. Es ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her. Ich weiß nicht, wie ihr damals so Kinogänger wart. Da kam ein Film in die deutschen Kinos, Die Passion Christi. Ein Kinofilm über den Leidensweg von Jesus Christus, angefangen bei der Verhaftung im Garten Gethsemane bis zur Kreuzigung und so ein ganz kleiner letzter Ausblick auf die Auferstehung. Das Ziel des Regisseurs Bruce Willis war es, das Leiden Christi so detailliert wie nur irgend möglich darzustellen. Es war damals zu lesen, es war der meistdiskutierte Film der Jahrzehnte. Ein Film, den man gesehen haben musste, sagten einige Kritiken, und andere hielten den Film einfach nur für brutal, überzogen oder wahlweise auch zu katholisch. Mir ist nicht wichtig, ob du den Film gesehen hast. Ist auch keine Filmempfehlung, da muss man schon wirklich starke Nerven haben, um das auszuhalten. Aber ich möchte mit dir eine Frage bedenken. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten oder Darstellungen oder Vorstellungen von Jesus, angefangen bei so süßlichen Hollywood-Produktionen bis hin zu solchen blutversessenen Gewaltdarstellungen. Aber die Frage ist, helfen sie uns wirklich zu begreifen, was dieses Leiden Jesu für dich und für mich bedeutet? Alle Jahre wieder findet zu Ostern in Jerusalem das Passionsspektakel statt. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. In den Nachrichten kommt das eigentlich regelmäßig vor. Auch jetzt wieder, gestern konnte man das auch in den Nachrichten sehen. Menschen in Plastikrüstungen treiben einen dornengekrönten und mit Filmblut verschmierten Darsteller durch die Via Dolorosa. Früher veranstalteten so viele Pilger dieses Spektakel, dass man am liebsten Verkehrsschilder aufgestellt hätte, damit sich die Kreuze nicht ineinander verkeilen auf diesem Weg. Was bedeutet es heute, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist? An Jesus Christus, dem Gekreuzigten, scheiden sich bis heute die Geister. Die einen verehren ihn und die anderen verachten ihn. Und wieder andere machen ihn zu einer Touristenattraktion. Und wir? Sicher, wir glauben, deswegen bist du heute hier, wir glauben alle, dass Jesus tatsächlich für uns gelitten hat, gestorben ist. Wir glauben, dass er auch wahrhaftig auferstanden ist. Aber meine Frage an dich ist, ist das für dich, dieser Leidensweg Jesu, ist das für dich nur ein Glaubenspunkt, eine virtuelle Erfahrung, etwas, das man ausspricht, aber dessen Tragweite uns nicht wirklich berührt? Oder lassen wir das wirklich an uns heran? Und wenn ja, was bedeutet das? Was verändert das an dir und an deinem Lebensstil? Stell dir vor, der dir liebste und wertvollste Mensch stirbt für dich am Kreuz, opfert sein Leben, damit du weiter leben kannst. Dann lebt man nicht mehr so weiter wie vorher. Und genau das hat Jesus für dich am Kreuz getan. Dieser Mensch, der für dich gestorben ist, das möchte Jesus sein. Wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich mir das präsent mache, kann dann das Abendmahl oder Ostern eine schöne religiöse Feierstunde sein, mit schönen, anregenden Zeremonien angefüllt, oder trifft uns das heute hier in diesem Gottesdienst? Trifft uns das Leiden Christi ganz neu mit seiner lebensverändernden Kraft. 1920 schnitzte Ludwig Gies einen Gekreuzigten, machte also eine Kreuzesdarstellung. Und den Gekreuzigten schnitzte er so, dass der vor Schmerz ganz verzerrt war. Die Rippen treten heraus, die Beine sind starren in den Raum, der Kopf scheint sich vom Körper zu lösen. Als dieses Werk im Lübecker Dom aufgehängt wurde, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Einige Menschen ereiferten sich so, dass sie den Kopf der Plastik abschlugen und in der Trave, dem Fluss in Lübeck, versenkten. Sie konnten nicht ertragen, dass dieser Gekreuzigte, eine Ausgeburt von Hässlichkeit, so ganz ohne inneren Halt und Hoheit war. Aber zeichnet das Evangelium, zeichnet die Bibel das Sterben Jesu humaner? Gestern Abend bei unserer bei unserer Karfreitagsandacht haben wir einmal nur so am Stück den Bericht von der Gefangennahme bis zur Kreuzigung Jesu gelesen. Einfach nur am Stück gelesen. Und uns stockte die Stimme beim Lesen. In den Evangelien zeichnet die Bibel das Leiden Jesu und es ist kein Stück humaner. Aber oftmals erhaschen wir nur einen einseitigen Blick, wie zum Beispiel in diesem erwähnten Kinofilm. Ich glaube, dass sein Leid noch viel mehr ausmacht. Es ging nicht nur um die körperlichen Schmerzen, die waren da. Gewalt und Verachtung und Verspottung des Gottessohnes waren dabei aber auch. Und schließlich die Gottverlassenheit in seiner Todesstunde. Jeder Evangelist steuert ein anderes Detail zu diesem Geschehen bei. Und ich versuche einmal, das für uns zusammenzufassen. Wie gesagt, der Bibeltext, das wären dann immer zwei Kapitel aus jedem Evangelium, das ist Hausaufgabe. Jesu Leid beginnt beim Abendmahl, bei dem, was wir heute hier feiern. Denn dort muss er dem Tod in Gestalt von Judas, seinem langjährigen Weggefährten, in die Augen blicken. Stellt euch nur vor, ihr würdet von einem wissen, der bislang euer bester oder einer eurer besten Freunde war, dass er euch ungerechtfertigt an den Galgen bringen wird. Später in Gethsemane leidet Jesus angesichts der bevorherstehenden Ereignisse und ringt mit Gott, doch seine besten Freunde schlafen ein. Wie verlassen muss er sich gefühlt haben in diesem Moment. Und dann wird er wie ein gemeiner Verbrecher ergriffen und in Ketten gelegt. Schließlich verlassen ihn alle seine Freunde, auch die, die gerade eben noch vollmundig bekannt haben, ich werde für dich sterben, und sind alle weg. Vor dem Hohen Rat wird er verleumdet und verachtet, geschlagen und angespuckt. Doch das Übelste ist wohl, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Lügner und Gotteslästerer bezeichnet. Das ist der Grund, weshalb sie ihn am Ende verurteilen. Schließlich wird er zu Pilatus gezerrt und der hat offensichtlich kein Interesse an ihm. Solange es nur zu keinem Aufstand kommt, ist Pilatus alles egal. Er wird manchmal in den Evangelien ein wenig weicher gezeichnet. Wenn wir uns anschauen, wie er dort tatsächlich handelt, wird klar, dass ihm Jesus vollkommen egal ist. Dann kommen diese Geißelungen, das Auspeitschen, die Jesus fast umbringen, der Spott der Soldaten. Und das ist in den Augen von Pilatus auch noch eine milde Behandlung. Er hat keine Skrupel, einen offensichtlich Unschuldigen, von dem er weiß und wo er sagt, dass er unschuldig ist, ihn einfach zu Tode martern zu lassen, weil er sich für sich und seine Regentschaft dort einen Vorteil erhofft. Der einzige Jünger in Jesu Nähe verleumdet ihn lieber, als mit ihm in diese Mühle der Gewalt gezogen zu werden. Als Jesus schließlich vor Herodes gebracht wird, wird Jesus zum Zauberkünstler degradiert. der ein paar Tricks zeigen soll. Als Jesus nichts tut, wird er auch hier verhöhnt und schließlich wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Eine der brutalsten Hinrichtungsarten, die Menschen bislang eingefallen sind. Der Mensch wird nicht einfach nur getötet, er wird einfach nur irgendwo hingehängt, bis er einfach stirbt. Das hätte sehr lange dauern können. Viele Gekreuzigte hingen tagelang am Kreuz, bis sie starben. Jesus, der Sohn Gottes, wird wie ein Verbrecher verhandelt, immer weiter verspottet und verlästert. Der Leidensweg Jesu findet schließlich in zum Beispiel Markus 15, 34 seinen Höhepunkt, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment liegt die ganze Schuld der Welt auf ihm. Und diese Schuld trennt ihn von Gott, reißt ihn aus der gewohnten und liebevollen Umarmung des Vaters. Er, der keine Schuld hat, der immer mit Gott verbunden war, ist nun von allen verlassen, von seinen Freunden und von Gott. Zumindest erlebt er es so. Wie reagiert Jesus auf das ihm zugefügte Leid? Er schweigt. Er schweigt und lässt es geschehen, obwohl er doch Himmelsheere zur Verfügung hätte. Er lässt es geschehen um unseretwillen, um deinetwillen und um meinetwillen. Er hat sogar Vergebung für seine Peiniger und Zuspruch für die Verbrecher neben ihm am Kreuz bereit. Jesus ertrug diesen Leidensweg, damit wir leben können. Er litt all das, was wir eigentlich erleiden müssten, weil wir durch die Sünde von Gott getrennt sind. Und diese Trennung nahm er auf sich. Und sie ist der Höhepunkt seines Leidens und der Wendepunkt von deiner und meiner Lebensgeschichte. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren würden, sondern ewiges Leben haben. Der Leidensweg Jesu, der Weg Jesu endet nicht am Kreuz. Am dritten Tag, am Sonntagmorgen, ist Jesus auferstanden. Auch das feiern wir heute beim Abendmahl oder zu Ostern. Mit der Auferstehung wird Jesus wieder in das eingesetzt, was er zuvor geopfert hat. In Philipper 2, die Verse 6 bis 11, lesen wir aus einer anderen Perspektive diesen Weg. Paulus schreibt dort, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle Knie auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zu Ehren Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Aber diesem Bekenntnis, dieser Erhöhung Jesu, geht der beschriebene Leidensweg voraus. Für Jesus begann dieser Weg, wie Paulus das schreibt, der vor allem ein Weg des Gehorsams war, im Himmel. Also eigentlich nicht erst in Gethsemane. Jesu Opfer beginnt im Himmel, wo er seine Göttlichkeit ablegt, seine Gotteswürde, seine Allmacht. Und er wählt nicht nur den Weg eines Menschen, es gibt ja auch sehr erhabene und vornehme Menschen. Er wählt den niedrigen Weg, den eines einfachen, eines wenig geachteten Menschen. Und der ist am Ende bereit, für eine Sünde zu sterben, die er selber nie begangen hat. Und damit erfüllt Jesus den Erlösungsplan, wie Gott ihn schon von Anfang an geplant hat. Wir können schon auf den ersten Seiten der Bibel, im 1. Mose 3, davon lesen, dass das einmal passieren wird. Natürlich noch ein wenig verborgen, aber wir können es ziemlich klar erkennen. Ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen, von einem Artikel, da hat der Autor geschrieben, eigentlich müssten wir Ostern dieses Jahr ausfallen lassen. Warum? Nicht nur, dass die wenigsten Menschen in Deutschland überhaupt noch an die Auferstehung glauben, an die wahrhaftige Auferstehung, das ist schon das eine, aber eigentlich ist uns das Verständnis des Opfers verloren gegangen. Die Menschen sind nicht mehr bereit, etwas zu opfern, zu verstehen, dass das nötig ist, wenn etwas Größeres erreicht werden muss, dass man selber Opfer bringen muss. Wenn wir in die Politik schauen, stellen wir das fest, niemandem soll wehgetan werden. Zumindest niemand, der einen wählt. So, Asylbewerber und die können noch ein paar Opfer bringen, aber wir doch bitte nicht. Und ich glaube, dass darin eine große Tragik verborgen liegt. Dass dieses gesellschaftliche Denken und diese Basis, in der wir sind, den Menschen den Blick für das, was Christus am Kreuz getan hat, noch weiter verschleiert. Weil sie gar keinen Bezug mehr dazu haben, dass es ein Opfer bedarf, um etwas Großes zu bewirken. Dass Jesus wieder erhöht und verherrlicht wird, hat seine Grundlage in dem Gehorsam und der Bereitschaft zu diesem Opfer. In Vers 9 steht, darum, weil Jesus diesen Weg gegangen ist, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Die Frage ist, stünde Jesus denn nicht sowieso alle Anbetung zu? Er war Gott oder ist Gott? Hatte er nicht alle Würde und Macht Gottes? Hat er die nicht gerade eben noch erst abgelegt? Doch durch Jesu Gehorsam bis in den Tod beweist Gott selbst, dass er nicht nur von Liebe redet, sondern dass er Liebe lebt. Dass diese Liebe etwas kostet. Dass es so etwas wie eine billige Gnade nicht gibt, weil sie ihm alles gekostet hat. Und wir haben davon gerade eben gelesen, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Im Ostergeschehen verwandelt Gott das größte Leid, das wir uns vorstellen können, in den größten Triumph. Ein Triumph, der vor 2000 Jahren begonnen hat und seinen Höhepunkt findet an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Eugenia hat uns heute Morgen in der Einleitung darauf schon ausgerichtet. Auf diese Herrlichkeit der Wiederkunft. Und die hängt untrennbar mit dem Leid am Kreuz zusammen. Das eine gäbe es nicht ohne das andere. Und das, was Wolfgang vorhin erzählt hat, dass er angesprochen ist, wir haben eine Heimat und Gott führt uns dorthin, die haben wir nur, weil Jesus diesen gehorsamen Weg ins Opfer gegangen ist. Wenn Jesus wiederkommt, so haben wir gelesen, wird jedes Knie sich beugen. Nicht nur unsere Knie, sondern auch die von denjenigen, die ihn abgelehnt haben. Sogar die, die ihm so große Schmerzen zugefügt haben. Selbst Hohepriester Pilatus und wer nicht noch alles, muss bekennen, er ist wahrhaftig der Herr. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann feiern wir diesen Triumph. Dann feiern wir etwas davon. Wir glauben, dass Jesus unser Herr und Erlöser ist. Ihm geben wir die Ehre. Wir bekennen heute schon, Christus ist der Herr. Und wenn wir gleich Brot und Wein zu uns nehmen, dann ist das unser Bekenntnis im Herzen und auf den Lippen. Jesus litt und starb für dich und mich, damit wir leben können. Das ist die schonungslos harte und zugleich hoffnungsvolle und liebevolle Botschaft vom Abendmahl und Ostern. Und dies soll nicht nur bekannt sein, dies soll eine fest verankerte Realität in deinem und meinem Leben sein. Amen.